Ich bin Clara Neubert und ich denke, wir verstehen unsere Zeit nicht. Wir arbeiten, wir lassen uns unterhalten, wir schlafen. Und das fast immer. Ein Gegenvorschlag. In dieser Staffel treffe ich Menschen, die auf der Suche sind. Nach einem anderen Rhythmus, nach einer anderen Gegenwart. Gemeinsam begegnen wir einem textlichen Fragment und bewegen uns gegenwärts gegen diese Zeit.
Gegenwärts, ein Podcast von Präposition.
Als ich zu Eva von Redeker aufs Land hinausfahre, ist die Katastrophe schon da. Die Vögel zwitschern, während Eva meinen Blick auf das Abgespaltene lenkt. Den Kapitalismus vom Müll her denken, nennt sie das. In der Tasche tragen wir die letzten Sätze von Christa Wolfs Buch Störfall. Dort heißt es:
Spät in der Nacht bin ich von einer Stimme hochgeschreckt und von einem Heulen. Die Stimme hatte von weit her gerufen:
A thoughtless monster!
Das Heulen, habe ich nach geraumer Zeit gemerkt, ist von mir gekommen. Ich habe im Bett gesessen und geheult. Mein Gesicht ist von Tränen überströmt gewesen. Soeben war in meinem Traum ein riesengroßer, naher, ekelhaft in Zersetzung übergegangener Mond sehr schnell hinter dem Horizont versunken. Am nachtdunklen Himmel war ein großes Foto meiner toten Mutter befestigt gewesen. Ich schrie. Wie schwer, Bruder, würde es sein, von dieser Erde Abschied zu nehmen?
Und wie schwer ist es, Schwester, von einer Erde Abschied zu nehmen, auf der alles gegen uns aussagt? Mit Eva von Redeker erkenne ich das Glück, um den Schrecken zu wissen. Das ist nicht optimistisch, aber ein Ansatzpunkt für Hoffnung. Denn immerhin, so Eva, werden wir mit der Realität gearbeitet haben.
Liebe Eva, ich bin ganz glücklich, dass du heute Gast in einer neuen Episode von Gegenwärts bist. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Clara, hier draußen. Ich bin glücklich, dass du dich auf den Weg gemacht hast.
Genau, und du sprichst es gleich an. Ich bin rausgefahren mit dem Regionalexpress zu dir aufs Land. Und vorher haben eigentlich alle Episoden von Gegenwärts in der Stadt stattgefunden, auch wenn wir uns manchmal ins Grün geflüchtet haben. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich im Regionalexpress saß und so richtig städtisch gedacht habe, als so die ersten Felder und Wälder kamen. Ah, die Natur. Und dann musste ich über mich selber lachen, weil ich spätestens, seitdem ich dein Buch gelesen habe, viel darüber nachdenke, was ich eigentlich als natürliche Natur sehe. Und dann habe ich mich dabei ertappt, dass ich die Natur oder dass ich die Natürlichkeit der Natur auf eine Art sehe, die vernachlässigt, was eigentlich mit dieser Natur schon jahrhundertelang oder jahrtausendelang durch Menschenhand passiert ist.
Ja, schön, dass du darüber nachgedacht hast. Dann müssen wir vielleicht zusammen Zug fahren und ich kann aber versuchen zu erklären, was da gerade wächst, auf welchem Acker.
Ja, und wir sitzen jetzt hier in einem ganz besonderen Ort und zwar so kurz vor einem muschelförmigen Gebäude.
Ja, das ist hier ein Kurbad, das aber völlig verwaist ist, zumindest der Kurpark ist völlig verwaist und in dem steht aber noch der alte Musikpavillon und das ist so ein Jugendstil-Muschel mit so einer Harfe über dem Portal. Und es blättert so langsam die Farbe ab. Es gibt nochmals, wurde in der DDR offensichtlich elektrifiziert. Da ist so eine Steckdose aus den 80ern hinten, wo kein Saft drauf ist. Und ja, ich dachte, das ist doch schön, den Ort mal wieder ein bisschen wiederzubeleben. Und zur Not könnten wir da auch vor Regen Zuflucht nehmen. Aber wie man vielleicht an den fröhlichen Vögeln hört, ist gerade herrlicher Sonnenschein.
Ja, auch das für mich pures Naturgefühl. Fröhliche Vögel um uns herum. Und in dieser Folge, in einer anderen haben wir es auch schon gemacht, haben wir uns zusammen entschieden, dass du das Fragment genau jetzt bekommen wirst. Du hast es also nicht vorher gesehen. Und ich bin
voll
ganz
aufregend.
Gespannt, denn jetzt zeige ich dir mal hier dieses Buch. Ich habe ausgesucht Christa Wolf,
oh,
Störfall.
Schön. Ja, Christa Wolf liebe ich und Störfall kenne ich nicht, also perfekt.
Sehr, sehr gut.
Steile Lernkurve für alle Beteiligten.
Und ich würde dich bitten, die Stelle vorzulesen, die ich ausgesucht habe. Die steht ganz am Ende des Buches. Und dann nimm dir alle Zeit der Welt.
Spät in der Nacht bin ich von einer Stimme hochgeschreckt und von einem Heulen. Die Stimme hatte von weit her gerufen: A thoughtless monster. Das Heulen, habe ich nach geraumer Zeit gemerkt, ist von mir gekommen. Ich habe im Bett gesessen und geheult. Mein Gesicht ist von Tränen überströmt gewesen. Soeben war in meinem Traum ein riesengroßer, nah, ekelhaft in Zersetzung übergegangener Mond sehr schnell hinter dem Horizont versunken. Am nachtdunklen Himmel war ein großes Foto meiner toten Mutter befestigt gewesen. Ich schrie. Wie schwer, Bruder, würde es sein, von dieser Erde Abschied zu nehmen.
Wow.
Okay. Ja, also es ist großartig mit dem Albtraum. Und in diesem Fall, the woman in your dreams is your mother. But she's also the moon. Also was passiert? Sie wacht schreiend auf, weinend und schreiend. Und dann wird, würde ich sagen, der Trauminhalt berichtet. Nämlich ein verwesender Mond, ein sehr brechtsches Motiv. Das, also der Mond über Soho ist auch manchmal so gammelig und angeknabbert. Aber dieser verwesende Mond versinkt und ist dann ersetzt oder ergänzt oder dahinter vielleicht zeigt sich die tote Mutter. Wie schwer, Bruder, würde es sein, von dieser Erde Abschied zu nehmen? Und es ist interessant, weil man nicht weiß, woran der Abschied liegt. Also die Mutter offenbar ist ja schon verstorben, aber von der Erde Abschied nehmen heißt ja entweder selber sie verlassen, also vielleicht auch sterben und davor Angst zu haben. Man weiß hier nichts über die Beziehung zur Mutter, aber es scheint keine große Sehnsucht auszulösen, also kein Trost dann vielleicht ihr hinterherzugehen. Aber von dieser Erde Abschied nehmen könnte natürlich auch heißen, dass die Erde sich auflöst, so wie das hier ja stellvertretend der Mond tut in der Passage. Und drunter steht übrigens Juni bis September 1986, also in den 80ern geschrieben. Also man könnte das auch als eine Passage von Planetary Grief lesen oder Ecological Grief, also dem Horror davor, die Erde zu verlieren. Und dann eben in der Assoziation oder die Analogie zur toten Mutter, die man dann da nur noch als Abziehbild und irgendwie auch als Monster sieht.
Dieses Fragment ist mir in den Sinn gekommen, als ich dein Buch gelesen habe, weil wow, das auf so vielen Ebenen irgendwie...
Das mag ich, Leute werfen mir immer Optimismus vor, da bin ich echt, fühle ich mich jetzt besser verstanden. Ja.
Ja, es ist sehr, sehr düster. Ich hatte auch kurz das Gefühl, okay, ist das jetzt auch irgendwie zu düster, um so ein Gespräch zu führen? Aber ich finde in deinem Buch, wir reden hier über das Buch Revolution für das Leben, das du im letzten Jahr veröffentlicht hast. Und auch wenn du da sagst, wir brauchen eine Revolution für das Leben, also grundlegender geht es ja gar nicht, siehst du ja auch, dass sie irgendwo schon anfängt. Und natürlich gibt es eine Form von Optimismus, weil du auch vielleicht eine Lebensweise oder ein Weltverhältnis vorschlägst, das anders sein könnte als das jetzige, was eben das Leben zerstört. Aber das Grundgefühl trotzdem, das ich hatte, da steht ja so viel in deinem Buch, so viel Schmerzhaftes, was wir alle wissen, was wir aber so oft verdrängen, dass meine Gefühle, während ich das gelesen habe und das wieder so gewaltvoll hochgekommen ist, sehr resoniert haben mit dieser Stelle.
Das ist toll. Und die Stelle kanntest du vorher schon, weil du das Buch von Christa Wolf kanntest, oder bist du dann drüber gestolpert und dann hat sich der Zusammenhang ergeben?
Also ich habe an das Buch gedacht, vielleicht ganz kurz dazu, das Buch hat mir vor einigen Jahren eine Freundin empfohlen, die auch, wie ich, großer Christa Wolf-Fan ist und war. Und sie hat gesagt, alles, was du zu dem Buch wissen musst, ist, da arbeitet eine Frau im Garten und sie denkt nach. Und das beschreibt die Handlung
ja,
eigentlich auch sehr
herrlich.
Gut.
So würde ich mein Buch auch gerne mal beschrieben sehen.
Aber es ist etwas, woran ich auch bei dir denken musste, denn auch du lebst auf dem Land. Die Landarbeit kommt immer mal wieder vor und du denkst offensichtlich viel nach. Und dann begleitet man eben diese Protagonistin in ihrem Tag, es könnten aber auch Wochen sein, und eigentlich in ihren Gedankenkreisen und in ihrer alltäglichen Beschäftigung, die sehr viel mit den Händen zu tun hat, wird eigentlich immer wieder nur interveniert von Radio, Fernsehen, Telefon. Und diese informieren sie dann immer wieder mit zwei ganz grundlegenden Geschehnissen. Und zwar einmal die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl.
Das ist der Störfall, ne? Ja.
Und auf der anderen Seite eine schwere Hirnoperation ihres Bruders.
Wow. Der dann womöglich auch auf der Schwelle steht, Abschied zu nehmen oder um sein Leben zu kämpfen.
Und ich finde das so interessant, weil genau da treffen sich ja auch die beiden Ebenen, die du genau angesprochen hast. Also das individuelle Abschied nehmen von dem Leben, aber vielleicht auch das ganz große Abschied nehmen von der Erde, wie wir sie kennen, durch Katastrophen, durch ein verändertes Klima. Und das spielt ja eben auch eine Rolle in den Bewegungen, die du in Revolution für das Leben beschreibst, in denen du vielleicht einen Ansatz für diese Revolution siehst, also zum Beispiel die feministische Ni Una Menos-Bewegung, die Black Lives Matter-Bewegung oder eben auch die ökologischen Bewegungen, die es gibt, die sich gegen die Zerstörung von zum Beispiel weiblich markierten Körpern, rassifizierten Körpern, aber eben auch dem Körper im Allgemeinen, dem ökologischen System richten.
Ja, und was vielleicht zu dieser Albtraumszene auch passt, ist, dass ich versuche ja irgendwie wegzukommen von dieser Zeitlichkeit, wo wir entweder jetzt gerade noch das Ruder rumreißen und es okay ist oder das eben alles mit Karacho in die Katastrophe fährt, sondern eher tatsächlich eine Zeitlichkeit, also die dann bei Christa Wolf jetzt hier dann offenbar auch reinkommt, zum Beispiel durch die Krankheit des Bruders, also der Katastrophe, die da ist, und einen dann gerade vor die Aufgabe stellt, sich weiter zu verhalten. Also Katastrophen sind ja immer noch nicht das Ende der Welt oder das Ende unserer Handlungsfähigkeit. Ja? Und darum habe ich sozusagen diese Perspektive, dass das, was ich so an revolutionären Möglichkeiten einer anderen Arbeit für das Leben anderen Beziehungsweisen würde Bini Adamczak sagen, skizziere, dass das nicht einfach nur seinen Sinn hat, wenn wir es schaffen, der Katastrophe auszuweichen, sondern dass das ein Stück weit auch gerade das wäre, was sich in der Katastrophe bewähren könnte. Oder was, also ich meine, wenn man sich in einer Katastrophe befindet, dann gibt es ziemlich wenig, was überhaupt noch sinnvoll scheint oder Bestand hat. Oder wenn es, also jetzt wie in dem Fragment offenbar, also da schon einen Todesfall gab, ein anderer in der Schwebe steht, jemand in so einem existenziellen Schockzustand wie der des Albtraums ist, dann bricht eh ganz viel weg, ja. Und dann kann man ziemlich grundlegend befragen, was hätte dann überhaupt noch Bestand? Ja, und ich meine, irgendeine Form von Arbeit mit den Händen in der Erde wahrscheinlich schon. Also das wird bleiben.
Das ist auch in dem Buch so interessant, wenn du das gerade sagst, weil sie genau auch bei diesem Arbeiten mit der Hand im Boden immer wieder daran denkt, dass genau diese Früchte des Bodens zum Beispiel, die sie jetzt auch hervorbefördern kann, immer beeinflusst ist von dieser Nuklearkatastrophe, der saure Regen, die Pilze, die daraus wachsen werden und so weiter.
Ja, du bist da nicht allein mit dir und dem Boden, sondern da ist ja unglaublich, was in der Handvoll Erde an so Saatgut von Jahrtausenden gespeichert ist und was aber in allen Spurenelementen schlagen sich eben auch die neuesten technischen Errungenschaften oder deren Kehrseiten ab. Und also ich glaube, aus der Stadtperspektive, aus der asphaltierten Perspektive wirkt es oft so, als würde man romantisieren, wenn man zum Beispiel von Landarbeit spricht. Aber wenn man das betreibt, dann ist einem völlig klar, dass daran nichts, also wie du vorhin schon mal sagtest, nichts ursprünglich ist, aber auch nichts unberührt. Oder dass man nicht, dass die Arbeit in der Landwirtschaft zum Beispiel gar kein Kontrast ist zu der industriellen Moderne, sondern nicht nur in den sozusagen Produktionstechniken oder das, worüber ich im Buch ja auch schon ein bisschen spreche, über Kunstdünger und sowas, verknüpft ist mit neuestem Technikstand, sondern auch, weil dessen Abfallprodukte eben da landen. Und das zu registrieren oder dafür eine Sprache zu finden, das finde ich eine total spannende Herausforderung, auch wenn man sich fragt, wie die Zukunft aussehen soll. Also wenn ich von sowas wie einem Gewahrsein von natürlichen Gezeiten oder der Zeitspanne, die es braucht, damit ein natürlicher Regenerationskreislauf stattfindet, also sei es, dass wir nicht mehr müde sind und wieder aufstehen können oder sei es, dass der Baum hier wieder ausschlagen kann, dass das eben ganz viele materielle Voraussetzungen hat und dass die zwar nicht immer gleich bleiben müssen, also auf eine langsame Art entwickelt sich ja auch Natur eben evolutionär und so weiter, aber dass es schon, dass man natürlich in der Lage ist, als Mensch zu urteilen, wann das einigermaßen gelingt und wann das tragfähig ist und wann es nur funktioniert, weil man sozusagen aus der Zukunft Zeit kauft. Also wenn man zum Beispiel den Boden so überdüngt, dass da jetzt nochmal 1-2 Jahre besonders viel und schnell der Mais drauf wächst, aber danach eben gar nicht mehr. Und diese Gezeitenlogik in den Blick zu bekommen, das finde ich so eine wichtige Aufgabe für eine Lebensform und gerade eine Aufgabe von Forschung und Komplexität und nicht, also ich meine, ich habe nichts gegen Romantik, ja, also ich meine, eine Gesellschaft, die Valentinstag feiert, ja, die soll mir nicht sagen, ich bin zu romantisch, wenn ich irgendwie über Acker rede, aber trotzdem ist es eigentlich eine ganz nüchterne, komplexe, moderne Forschungsaufgabe und ich glaube, wenn man sich über die Zukunft Gedanken macht, ist es auch so wichtig zu verstehen, dass wir eben beides haben werden, ja, Drohnen als PaketausträgerInnen, aber eben auch Kompostbeete, Kürbisbeete und vielleicht sogar auf jedem Balkon. Und diese Gleichzeitigkeit, ja, das ist total faszinierend. Das lässt sich vielleicht auch von so ein bisschen kaputten Ruinen wie dieser, wo wir jetzt gerade sitzen, her besser vorstellen als so aus dem total atemlosen Getriebe oder innerhalb des klimatisierten ICE.
Jetzt hast du ja gerade diese Zyklen angesprochen, die auf eine Art durch eben unser Eingreifen auch zerstört werden. Und also dieser letzte Satz, wie schwer, Bruder, wird es von dieser Welt Abschied zu nehmen, ist ja etwas, was in der Zukunft vermeintlich noch liegt. Und ich fand das so interessant, dass du in deinem Buch davon schreibst, dass die Katastrophe ja eigentlich schon jetzt passiert und dass dieser Weltverlust, von der Erde Abschied nehmen, Weltverlust, also mit der Zeitlichkeit und mit der Unterbrechung dieser Zyklen der Natur zu tun hat.
Ja, genau. Und längst begonnen hat. Und dass man das auch längst weiß. Also ich schreibe ja im Buch so ganz kurz über Cassandra. In dem ist die letzte Zeile des Buchs, könnte man auch in so einem prophetischen Ton lesen. Wie schwer wird es sein, von dieser Erde Abschied zu nehmen? Du sagst dann, oder wir sagen dann, das hat auch schon begonnen. Ich finde, man könnte die Zeile auch so verstehen, dass es gerade deshalb schwer ist, weil die Erde in so einem schlechten Zustand ist. Also dass, weil man eben mit dieser Art von Angstträumen aufwacht und weiß, dass da auch was dran ist und weil, zwar vielleicht nicht der Mond, aber eben die Erde verfault. So. Und die Menschheit, also ja, nicht ihre Möglichkeiten, solidarisch einander beizustehen, nutzt, sondern in so scheinbar unaufhaltsamen Prozessen immer weiter der Zerstörung frönt. Dass die menschliche Lebensform eben und besonders der fossilen, industriellen, westlichen Moderne die Erde in so einen katastrophalen Zustand versetzt hat, das führt, finde ich, zu einem besonderen Schmerz, der es einem viel schwerer macht, Abschied zu nehmen. Also wenn du weißt, alles ist in Ordnung und gewissermaßen an Ort und Stelle und in Ordnung gebracht, wäre es ja viel leichter zu gehen, als wenn man weiß, also alles sagt gegen einen aus, ja. Und dieses im Grunde nicht friedlich sterben können, wir sind so getrimmt darauf, was uns nur unsere individuelle Lebensgeschichte interessiert und selbst in der Art, wie wir da Erfolg verfolgen sollen, geht es meistens um Dinge, die sozusagen wenig vom Ende oder hergedacht werden oder von der Sterblichkeit. Aber völlig aus dem Blick gerät diese Vorstellung, die ich auch in diesem Brecht-Zitat am Anfang des Buchs aufrufe. Also wenn du die Welt verlässt, sorge dafür, dass es eine bessere Welt ist, als die, in die ihr reingeboren seid. Und davon sind wir ja im Moment meilenweit entfernt. Und ich finde, dafür findet Christa Wolf hier eventuell auch eine Sprache, dass es eben so schwer ist, Abschied zu nehmen von der Erde, weil eben ja, gewissermaßen so viel Unbill herrscht. Und das nochmal eine ganz besondere Trauer ist oder eine Trostlosigkeit. Ist natürlich immer traurig, auch wenn es einen Menschen weniger gibt und damit stirbt auch immer eine Welt. Aber der Trost darüber hängt ja stark damit zusammen, dass dann doch wieder andere Welten sich regenerieren oder dass etwas in der Welt weiter gedeiht.
Ich konnte mich mit diesem unbewusst und dann doch ins Bewusstsein hervordringenden Heulen sehr identifizieren.
Ja, sie schreibt ja hier in dem Text erst, dass sie in der Nacht von einer Stimme und einem Heulen hochgeschreckt ist. Die Stimme kam von weit her und dann steht da, das Heulen, habe ich nach geraumer Zeit gemerkt, ist von mir gekommen. Und also man könnte sagen, das ist die klassische marxistische Entfremdungsfigur oder auch hegelianische, ja, dass man etwas, was eigentlich, also zu dem eigentlich eine Beziehung besteht, sei es die, weil es selbst hervorgebracht ist oder weil es eine Voraussetzung des Eigenes ist oder weil es auch man selber ist, sich einem als fremd gegenübertritt und als etwas anderes oder als, also meine ehemalige Chefin Rahel Yeghi schreibt in ihrem Buch über Entfremdung als beziehungslos. Also es gibt eine Beziehung, aber es ist eine Beziehung der Beziehungslosigkeit. Und hier ist es sogar dann eben eine Beziehung der Unkenntlichkeit, das Heulen. Und dadurch hat es aber überhaupt auch den Effekt zu wecken, ja, oder wachzurütteln, weil es so abgespeichert ist, dass man es auch nicht einfach nur unterdrücken oder verdrängen kann, sondern es kommt sozusagen dann gespenstisch, tritt es von außen an einen heran.
Verselbstständigt.
Verselbstständigt ist ein super Wort dafür, ja. Auf jeden Fall, genau, verselbstständigt und eben, ja, fremd, unkenntlich. Und dann in so einer klassischen Dialektik ist dann die Figur, wie kann man, gibt es da auf einer höheren Stufe irgendeine Möglichkeit, wieder eine Einheit herzustellen, diesen Bruch, also man könnte sogar, ich sag gern auch wirklich dann zu heilen, aber ohne das Bewusstsein zu verlieren, dass es eben das eigene ist, aber auch sich differenzieren kann. Also ich bin natürlich nicht mein Heulen, sondern es ist irgendwie ein Teil von mir. Oder ich habe auch die Freiheit, das ein Stück von mir abzurücken und nicht in jedem Affekt, in jedem Moment aufzugehen und so weiter. Also genau, damit sind wir sozusagen mittendrin in auch genau dieser Frage, was heißt das, dass wir gerade als privilegierte Leute in irgendwie reichen Ländern, dass wir es immer wieder schaffen, dieses Unglück oder Heulen so als Äußeres wahrzunehmen. Und selbst wenn wir wohlmeinend Solidarität erklären, dann ganz oft eben die anderen als die Leidenden setzen oder das als nicht als von uns hervorgebrachtes oder von unserer Lebensform hervorgebrachtes Unheil ansehen. Und die oder eine Spezifizität dessen, wie ich über Kapitalismus nachdenke, ist ja immer vom Müll her, also von dem, was abgespalten ist, vom CO2, von den Abgasen her, ja, von dem, was sozusagen rumgeistert, wie dieses Heulen, als wäre es gar nicht, als gäbe es irgendwo unseren Reichtum und dann sagt man immer, ja, ihr beklagt euch für den Kapitalismus, aber ihr wolltet doch auch nicht leben ohne irgendwie Autos und Handtaschen oder so. Und das lenkt aber den Blick völlig ab davon, dass eben zusammen mit diesem Reichtum exponentiell auch wirklich, ja, Gift, Schrott, Schutt, Abfall, in dem Fall hier jetzt sogar atomar verstrahlter Müll produziert wird. Und die Aufgabe auch einer Revolution ist dadurch getrübt. Ja. Es geht nicht nur, also wir können nicht nur den abgespaltenen Reichtum, das ist sozusagen die klassisch-marxistische, optimistische Entfremdungsfigur. Ja. Die Arbeiter, wir stellen den ganzen Reichtum her, aber der bleibt bei den Bossen. So. Und wir müssen jetzt halt die Kapitalisten enteignen, weil eigentlich ist es unseres, wir haben es gemacht und uns steht es zu und wir können es dann viel sinnvoller, viel demokratischer, viel genussfördernder verteilen. Und das also so 100 pro, ja, super. Aber wir stehen eben jetzt in der Pflicht, auch wahrzuhaben, dass es eben auch diesen ganzen Schrott, also sozusagen sowohl das subjektive Leiden, also das Heulen umzuteilen, verteilen gibt, aber auch die Treibhausgase und das Mikroplastik im Meer und den verstrahlten Atommüll jetzt in dem Fall von Christa Wolf. Und was ist da eigentlich? Das ist sozusagen eine düsterere Entfremdung. Und was ist da die Möglichkeit der, also ich spreche dann von Wiederannahme oder wie kann man sich dieser Dinge auch annehmen, um anstatt immer wieder zu sagen, oh, also und ich meine, im Moment sehen wir das ja, also ich meine, das ist einfach so, es macht einen ja komplett fassungslos, ja, weil wir, ich meine, wir sitzen hier unter anderem deshalb draußen und mit Abstand, weil gerade die Infektionszahlen durch die Decke gehen und also ich fand es so unerträglich, dass ich nicht mal richtig die Nachrichten verfolgt habe die letzten Tage, weil es ich so das Gefühl habe, der eigene Kopf nimmt zu viel Schaden am Ärger darüber. Aber es haben ja jetzt mehrere Politiker vor laufender Kamera wieder gesagt, sie seien überrascht von den Infektionszahlen. Und ich meine, die sind wirklich bis auf hinters Komma genauso, wie es vorhergesagt war von sozusagen allen, die das beforschen und modellieren. Und auch, also ich meine, ist ja auch eine Frage von gesundem Menschenverstand. Also wenn man jetzt halt die Wirtschaft weiterlaufen lässt und die Leute sich weiter treffen und es gibt diese Mutation so, dann wird es eben mehr Infektionen geben. Das ist einfach klar. Und trotzdem gibt es sozusagen dieses, oh, etwas heult. Ja, ich merke gar nicht, das kommt nicht von uns. Und ja, ich meine, Gesellschaftskritik ist ein schwaches Glied dagegen, aber irgendwie versucht man eben, das immer wieder zu skandalisieren oder zu hoffen, dass die Empörung reicht, dass man sich auch dagegen organisiert. Und ja, wir sind weit davon entfernt. Aber sozusagen überhaupt der Blick, der sagen kann, das ist unseres. Ja. Auch das ist ein Effekt unserer Vergesellschaftung. Wie könnte man die Wirtschaft so organisieren, dass selbst wenn sie weiterliefe, nicht die Zahlen so durch die Decke gehen? Wie kann man die Politik so organisieren, dass sie nicht von den Lobbyisten der falschen Wirtschaft so in der Zange genommen ist, dass sie überhaupt keine gemeinwohlorientierten Entscheidungen mehr trifft, all sowas.
Kapitalismus vom Müll her denken, fand ich eine sehr spannende Formulierung. Und es ist auch etwas, was ich sehr mitgenommen habe aus deinem Buch, dass in der Herstellung von Waren eben zwei Dinge entstehen. Und zwar nicht nur das, was wir als Wert beschreiben, also das, was für uns nützlich ist, was wir nutzen können, sondern eben auch das, was dabei übrig bleibt.
Genau, und ja. Vielleicht und auch nicht ja nur auch der Wert, der sozusagen Profit erzeugt, der Tauschwert auf dem Markt, sondern immer auch das, wofür die UnternehmerInnen dann nicht mehr verantwortlich zeichnen oder unendlich verspätet.
So, jetzt laufen wir ein bisschen. Wir haben die Ruine hinter uns gelassen.
Genau, wir laufen jetzt parallel zu dieser Bahntrasse, wo der ICE nicht mehr hält. Das ist, finde ich, ein gutes Bild für diese zweischneidige Mobilität. Also sogenannter Fortschritt einerseits, dass es immer schnellere Züge gibt. Aber andererseits werden hier eben ganze Regionen, die in dem Fall ja mal das Zentrum der Strecke zwischen Berlin und Hamburg waren und von beiden Seiten angefahren wurden, die bleiben eben am Wegrand liegen. Also so ein bisschen auch wie der, also das heißt dann den Fortschritt von der Brache her denken, ja, nicht nur den Kapitalismus vom Müll, sondern eben von dem, was plötzlich am Weg liegen bleibt und überflüssig scheint und abgehängt.
Das bringt mich zu einem Begriff aus dem Fragment, den ich auch mit dir besprechen wollte, nämlich den des Faultless Monsters, das
ja,
fehlerfreie Monster.
Ja, ja. Ich finde die Formulierung, also erstens sehr interessant, dass sie da ins Englische wechselt, wahrscheinlich Frankenstein-Anspielung oder sowas. Und das Oxymoron, dass es faultless ist, aber eben ein Monster. Also an einem Monster ist ja vieles falsch, aber das perfekte Monster ist eben die Frage, ist es perfekt als Monster oder ist es die Art von Monster, die man sich wünscht? Und ich halte es unter ein Stück weit für problematisch, den Kapitalismus als sowas wie ein Monster zu beschreiben, weil man dann das ja immer sich gegenüberstellt. Ja? Also es ist dann wieder wie das Heulen, das man nicht als eigenes erkennt. Und es ist ja eine Lebensform, die wir auch selbst mit aufrechterhalten.
Das Monster sind wir.
Ja, und es ist auch kein faultless Monster, sondern ein Monster, was auch überall hakt und stottert und trotzdem weiter funktioniert. Ich habe neulich gerade einen Vortrag über Walter Benjamin gehalten, seinen Text zur Kritik der Gewalt. Und da gibt es diese total faszinierende Stelle, wo er sagt, obwohl er eigentlich den Generalstreik propagiert und produktiv durchdenkt, wo er sagt, dass auch das Abtreten aller ArbeiterInnen vielleicht das Problem nicht lösen wird und den Kapitalismus abschaffen. Und er sagt, das müsste man sich so vorstellen, der Kapitalismus sei nicht die Maschine, die stillsteht, wenn der Heizer abtritt, sondern die Bestie, die wild wird, wenn ihr Bändiger ihr den Rücken zukehrt. Und das, finde ich, ist wirklich wie so ein Menetekel für die Art von Wirtschaft, die wir jetzt haben, wo erstens, wie wir gerade sehen, das Sterben der Leute und auch das Brachliegen mancher realen Produktionsstätten trotzdem nichts daran hindert, dass die Kurse steigen und der Finanzmarktkapitalismus fröhlich weiter floriert. Und gleichzeitig aber auch diese Idee, dass eben schon Unheil angerichtet ist oder Stoffe, Müll, Treibhausgase in der Welt sind, die auch, wenn wir jetzt anhalten, weiter wirken. Genauso wie auch die Herrschaftsverhältnisse, mit denen wir zwischen Menschen zu tun haben. Ja, selbst wenn jetzt alle nice sind, sind eben die historischen Traumata nicht weg. Und so ähnlich, die Kettenreaktionen im Weltklimasystem, das Artensterben, das hört nicht plötzlich auf.
Oder sprichst du gerade zwei Sachen an, die mich auf einen Gedanken bringen, den ich hatte, als ich dein Buch gelesen habe. Und zwar ein zentraler Begriff ja auch in deinem Buch ist der des Phantombesitzes.
Ja.
Den ich verstanden habe als eine Art von Verfügungsanspruch,
ja,
der noch aus Zeiten kommt, in denen wirklich Institutionen wie die Sklaverei oder auch die patriarchale Ehe Körper verfügbar gemacht hat. Und auch wenn diese Institutionen zum Beispiel durch die liberale Demokratie jetzt zum Teil zumindest institutionell abgeschafft sind, dieser Herrschaftsanspruch bestehen bleibt. Und diese
Identitäten verinnerlicht ist, genau.
Genau, und dieser Anspruch wird auch verteidigt. Und du schreibst
ja
auf den Straßen, vom Katheder, aber auch im Kulturteil. Und
ja,
das hat mich so stark erinnert jetzt an eine gegenwärtige Debatte,
oh mein Gott, ja,
auf Instagram um den Begriff,
ja,
Menschen mit Nazi-Hintergrund. Also vielleicht,
ja,
ganz kurz zur Einordnung, das ist ein Begriff, den Moshtari Hilal und Sintujan Bharatarajah vorgeschlagen haben. Einerseits, um auf materielle Kontinuitäten der Reichtümer während der Zeit des Nationalsozialismus aufmerksam zu machen, aber auch um einen Gegenbegriff zu dem Begriff Menschen mit Migrationshintergrund vorzuschlagen, der ja eine oft gewaltvolle Markierung einer Gruppe darstellt und hinterfragen soll, wer nimmt, so habe ich es verstanden, diese Markierungen vor und warum.
Ja, ich bin so froh, dass du darauf kommst, weil ich bin wirklich fassungslos davon, wie diese Debatte gelaufen ist und habe das selber, ich bin so total zufällig darüber gestolpert, weil ich nämlich, also ich bin schon von länger Fan einfach von der Kunst von Moshtari Hilal und dann sah ich nur She's Live so mit Sintujan und ich habe da reingeklickt und das war gerade die Folge und ich meine, ich war einfach so angetan von diesem, also dieser gelassenen, klugen, präzisen, sanften Analyse der Zeit, die sich nehmen, so dieses wirklich exemplarisches, demokratisches Sprechen. Ja. Und dann habe ich, das hat so richtig gedauert, bis ich das gecheckt habe, dass es diese Art von Back, also dass es sozusagen um diese Folge ging, die ich gesehen habe, weil es überhaupt kein, also es stand in keinem Verhältnis. Ja. Und ich finde, die beiden leisten irrsinnig gute Arbeit. Man sieht auch, also der Analphabetismus wirklich dieser FeuilletonjournalistInnen, die sich durch solche Formate so angegriffen fühlen, ist wirklich spektakulär. Und ich glaube, es ist ein gutes Beispiel für Phantombesitz, nämlich Phantombesitz an Deutungshoheit und Phantombesitz an Meinungsmacht. Und es zeigt so schön, also was ich immer versuche mit diesem Phantombesitzbegriff eben im Gegensatz zum reinen Privilegienbegriff deutlich zu machen, ist, dass so gewaltvoll und hegemonial dieser Anspruch ist, er ist trotzdem hohl und wackelig und verdankt sich, also der Nachdruck verdankt sich selber einer Prekarisierung auch. Und das sieht man ja ganz klar in den Printmedien. Ja, wer liest es denn noch? Also ich meine, jeder, die Zeit, in der ein Feuilleton-Redakteur, nachdem er lange sozusagen gebuckelt und sich angepasst und sich irgendwie Kompromisse gemacht hat, dann nach oben geschafft hat und dann das Gefühl hat, in der Republik den Ton anzugeben, die ist halt vorbei. Das ist eben ein Medium und was Margarete Stokowski und Moshtari Hilal auf Twitter sagen, hat eben im Zweifelsfall mehr Gehör und einfach auch ein besseres Sensorium für die Menschen, mit denen man spricht, die eben nicht nur die drei Kumpels und Kollegen sind. Viel differenziertere Adressierung von Öffentlichkeit, auch viel viel weniger Ausschluss durch Voraussetzungen von ganz viel Wissen, was man eben nicht hat und auch in der Schule oft dann eben nicht lernt. Und dass dann ausgerechnet das, also dieser urdemokratische, aufgrund öffentlicher vorliegender Informationen aus dem Internet einsteigende Aufklärungsdiskurs von Hilan und Sintüjan, dann so als unprofessionell abgetan wurde. Das ist komplett grotesk. Also,
ich finde das auch so
abgesehen
wahnsinnig.
Davon, dass ja es die ganzen Leitmedien ja auch durch Kürzungen daran kranken, dass sie eben keine Mittel mehr haben für anständige Recherche.
Oder einfach da fehlt auch grundlegendes Verständnis dafür, was zum Beispiel Instagram ist und was sich da abspielt.
Absolut. Und mal davon ab, war das ja auch gut recherchiert, aber so dieser Versuch, da eine verlorene Deutungsmacht durch wirkliche Elimination von als konkurrierend wahrgenommenen Stimmen durchzupeitschen, das macht einen wirklich fassungslos, aber irgendwie, also man darf davon ja auch nicht einfach immer wieder überrascht sein. Also dann ist eben irgendwas, also als Gesellschaftstheoretiker muss man sich dann fragen, ist nicht irgendwie meine Grundannahme darüber, wie diese Gesellschaft funktioniert, falsch, wenn ich immer wieder überrascht bin, dass es das gibt und dass es vorhersehbar auch solche Subjekte trifft, ja, eben People of Color, Menschen mit Migrationshintergrund, die selber sprechen und sich äußern und differenzierte Kritiken üben. Und dieser Abgesang gewissermaßen auf eine krampfhaft oder sich durch Gewalt dann an der Macht haltende Gruppe, dass das so brutal ausfällt. Das, finde ich, erhält ganz gut meine Analogie zum Eigentum. Denn das Eigentum ist ja das, was wir gewaltsam verteidigen dürfen. Also legitime Notwehr, abgesehen von wirklich eigenen Leben, gibt es eben auf den eigenen Besitz. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, Diskriminierungslogiken nicht nur als so eine Hierarchie zu beschreiben, wo irgendwas ein bisschen drüber und drunter ist, sondern als eben... Ja, ich würde sagen, Phantombesitzverhältnisse oder episodische Sachherrschaft, wo man wirklich so, als stünde einem das zu wie sein Hab und Gut. Und dann, wenn jemand da rangeht, dann darf man die komplett entweder unterdrücken, also entweder zum Objekt machen oder in dem Fall jetzt zum Dieb erklären.
Am besten erschießen, wenn jemand auf mein
Grundstück
kommt.
Genau, also das Eigentum bietet zwei Positionen an, gegen die man legitim Gewalt üben kann, das Eigentumsobjekt selbst und den Dieb oder den Eindringling, der das Eigentum antastet. Und viel moderne Herrschaft, Diskriminierung und so weiter hat diese Züge. Und ja, und was da passiert ist in dieser Nazi-Hintergrundgeschichte, ist wirklich genau das, dass diese Menschen, die einfach nur hingewiesen haben auf das materielle Nazi-Erbe, dann als Diebe an der Deutungshoheit liquidiert werden sollten. Und ja, also ich meine, ich bin heilsfroh, es gab ja auch viel Solidarität und ich frage mich auch, was wir noch machen können, sozusagen außerhalb dessen einfach immer nur zu sagen, ich bin auf der richtigen Seite. Ja, wie kann man...
Ich denke, mit dem Inhalt auseinandersetzen, mit der Kritik, die sie geäußert haben, das war ja auch eins der Probleme, dass dann so viel diese Abwehrreaktion aus dem Kulturfeuilleton, um das mal noch euphemistisch zu beschreiben und dann auf der anderen Seite Solidaritätsbekundungen. Und was aber dann natürlich wieder verloren geht, ist die Sache, die sie kritisiert haben und die Inhalte, die sie eigentlich vermitteln wollten.
Ja, ich glaube, auf der Ebene des Diskurses ist das genau richtig. Und ich meine jetzt auch ganz pragmatisch, was kann man für die Leute machen? Ja, wie können wir unsere Leute schützen? Also kann man sich abwechseln, dass sie nicht ihre eigenen Hassbotschaften lesen müssen, sondern jemand anders das für die macht. Oder ja, auf jeden Fall mal alle Hilals Bilder kaufen oder sowas.
Jetzt kommt ja ein Auto vorüber. Ja, da kommen wir ja vielleicht schon in eine Richtung, die ich auch noch ansprechen wollte. Und zwar, du setzt ja dieser sachlichen Sachherrschaft, wie du das nennst. Also darin spiegeln sich ja die Komponenten des Eigentums, ein Eigentumbegriff, der sein Eigentum im Zweifelsfall bis zur Zerstörung besitzen darf und die Profitorientierung. Und diesem Weltverhältnis gegenüber setzt du ja eine Idee von einem Leben in wilder Solidarität. Und ich fand diesen Begriff wild so spannend, weil der ja doch in unserer westlichen Gesellschaft eigentlich auch ein sehr schwieriger Begriff ist, wenn man eben auf jetzt den Kontext von europäischen, in Anführungszeichen, Zivilisationsprojekten oder so guckt. Und dann habe ich daran gedacht, dass ich vor kurzem ein ganz tolles Buch gelesen habe von Saidiya Hartman, Wayward Lives, Beautiful Experiments. Und Schön, dass du das auch kennst. Ja. Das ist so eine Art Gegenprojekt über eine Erzählung, ja, das Leben von schwarzen jungen Frauen in den USA so um die Jahrhundertwende zu erzählen. Und diese Frauen werden noch überwacht, zurückgestellt, kontrolliert und als eben wild und unberechenbar und promiskuitiv dargestellt in diesen Akten. Also sie versucht, Archive zu konsultieren über das Leben dieser Frauen, denn die Stimmen dieser Frauen haben es leider nicht in einer anderen Form als aus der Perspektive der Unterdrücker sozusagen in Polizeiakten und so weiter in die Gegenwart geschafft. Und sie versucht nun eine Gegenerzählung entgegenzustellen und eben zu erzählen, was vielleicht auch Widerstand bedeuten kann, aber auch Widerstand, der eben vielleicht gar nicht möglich war. Also wie ist eigentlich ein Leben unter solchen Bedingungen allein schon zu leben, eine Form des Widerstands, weil es eine andere Lebensweise mit sich bringt?
Also ja, das ist gut, dass du darauf hinweist, dass, also erstens, dieses Sadia Hartmann-Buch ist total wundervoll und hat, glaube ich, auch, also wenn, hat das auch eine enge Resonanz zu dem vorigen Buch von mir, wo es um die Kraft von Zwischenräumen und sozusagen vorweggenommenen positiven Experimenten für eine Revolution geht. Und sie versucht da ja eben auch ganz bewusst nicht einfach nur Leid und Schrecken abzubilden, sondern auch die konstruktive Kraft dieser unterdrückten Subjekte, in denen sich eine viel gehaltvollere, glücklichere Lebensform abzeichnet, als in der Unterdrücker. Und für revolutionäre Politik ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, einen Maßstab zu haben, der nicht einfach nur, wie bei liberaler Antidiskriminierungspolitik, die Angleichung an die Maßstäbe des Unterdrückers oder der Mächtigen ist. Ja, dass man eine Gerechtigkeitsforderung macht, die sagt, wir wollen so sein wie ihr. Und dann ist natürlich total heikel, dass ich diesen Begriff des Wilden, der so oft rassistisch zugeschrieben wurde, einfach benutze oder aneigne. Und ich fände es auch okay, das wieder fallen zu lassen, wenn sich herausstellt, dass das irgendwie wirklich nicht geht. Aber ich benutze den ja in der Genealogie des Begriffs des Marooning als auch Selbstbezeichnung von Enklaven, von entlaufenden, versklavten Menschen. Und Maroon kommt vom spanischen Cimarron und das heißt wild, aber das heißt nicht wild im Sinne von projizierter, primitiver, ursprünglicher Wildheit, sondern wild im Sinne von, also zum Beispiel, wenn ein Vieh entlaufen ist aus der Gefangenschaft, also wenn du ein ausgewildertes Rind oder so hast, das eben gerade unter Sachherrschaft stand und dann frei ist. Das ist sozusagen ein Freiheitsbegriff jenseits der Sachherrschaft von Kreaturen, jenseits der Sachherrschaft. Und dass man irgendeine Art von Energie und auch Glücksimpuls braucht, um diese ganze Einhegung, unter der unsere Leben stehen, zu durchbrechen. Das finde ich wichtig, darauf zu beharren. Und auch, dass es eben einer bestimmten Energie bedarf, um diese Brache oder diesen Kahlschlag, der viele unserer Leben trifft und die Isolation, in die uns kapitalistische Vergesellschaftung wirft, mit was anderem zu füllen. Ja, und das ist erstmal eben Wildwuchs. Das ist erstmal so, dafür haben wir noch keine Institutionen. Und also selbst die Leute, die sozusagen stärker von einem Disziplinarmodell sozialistischer Parteiorganisation her ihr linkes Projekt denken, selbst die müssen ja zugeben, erstmal noch, das hat keine Basisgrad. Also auch die müsste erstmal gewissermaßen wild entstehen. Und für die Regenerierung auch des Weltklimas und der planetaren Zusammenhänge ist das Überlassen weiter Teile in die Wildnis oder in die Freiheit auch ein ganz wichtiger Prozess. Und ich glaube, man kann diesen Begriff des Wilden, eben der wilden Verbundenheit, abgrenzen von dem Begriff des Wilden, der immer schon eine Projektion der Kolonisatoren war, in der sich, also psychoanalytisch oder in der kritischen Theorie, dechiffriert man sowas ja immer auf die Weise, dass man sagt, in der sich ausdrückt eigentlich nur das ungezügelte, destruktive Verlangen der Eroberer selbst. Also was man, wir sind wieder beim Heulen, was man nicht als eigenes erkennt. Also die Gier und Wollust, die in rassistischen Zuschreibungen schwarzen Frauen angehaftet wird, ist ja der Vergewaltigungsimpuls ihrer vermeintlichen Eigentümer. Und ich glaube, es ist möglich, das zurückzuweisen. Und trotzdem zu sagen, damit ist aber der Bereich des Unbändigen und des Überschäumenden und des Ausbrechenden da nicht einfach abgedeckt oder das Wort ist jetzt nicht verbraucht. Die Dialektik ist gerade zu sagen, nee, es geht um eine andere Wildheit. Und das ist sozusagen der Versuch mit dem Wort und mal gucken, wie lange ich daran jetzt noch festhalte oder nicht.
Deswegen betitelt ja auch Seda Hartmann das Buch mit Wayward Lives, also genau mit dem Begriff, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus.
Ja, wie würde man das auf Deutsch machen?
Ja, so zügellos. Und das sind ja genau die Begriffe,
das ist auch
eben,
so
mit denen diese
Umkehrung.
Frauen belegt wurden und die sie eben durch dieses Aufzeigen der vielen Räume, die überhaupt nicht transportiert wurden, einfach weil auch außer über natürlich das orale Gedächtnis, zumindest in Aufzeichnung, mit denen halt westliche Gesellschaften hauptsächlich arbeiten, davon eben so wenig übrig geblieben ist. Und das eben zu füllen oder zu rekonstruieren und damit auch diesen Begriff neu zu besetzen. Du warst ja am Anfang fast schon ein bisschen überrascht davon, dass ich dir so ein schmerzvolles Fragment ausgesucht habe, weil du meintest, oft sagen Leute, sie lesen eigentlich viel mehr Zuversicht aus deinem Buch. Und ich finde das ganz schön widergespiegelt, diese beiden Seiten in einem Satz aus deinem Buch, in dem du schreibst, es ist ein schreckliches Glück, in unserer Gegenwart zu leben.
Ja. Das stimmt, das passt mit dem Fragment, das, also das Schreckliche, aber ich finde ja tatsächlich, dass es ein Glück ist, überhaupt nur um den Schrecken zu wissen. Ja, also das ist natürlich verhandelbar. Ich glaube, es gäbe auch Menschen, die sagen würden, lieber nichts von Wissen. Aber ich finde die Ignoranz schon in sich selbst ein Unglück und ein Zurückfallen hinter das, was Menschen eben können, ja. Und ich finde, man muss sich doch wirklich jede Minute wieder vor Augen führen, was für ein Wunder das ist, welchen Wissensstand so 16-jährige Schulkinder haben, die, also eben, das ist dann das Schreckliche, besser als ihre PolitikerInnen, komplexe geologisch-geophysische Prognosen verstehen. Und diese Reflexionsintensität und diese auch Verfügbarkeit von Wissen. Und ich meine, klar, natürlich passiert gerade im Internet die nächste große Aneignungswelle und selbst Wikipedia ist hauptsächlich von Männern geschrieben, weißen Männern und so weiter. Aber während eine Katastrophe sich abspielt, um sie zu wissen, ist, finde ich, besser als einfach nur ahnungslos ihr ausgesetzt zu sein. Ich finde, es ist im Zweifelsfall besser als Komplize, als Depp dazustehen. Also selbst wenn man dann schmerzhaft weiß, dass man nicht genug tut und es einem nicht gelungen ist und dass man ja, also wir hier auf jeden Fall Teil der Täterseite sind, immerhin hat man mit der Realität arbeiten können. Und ich meine, noch gibt's schöne Natur, ja. Also noch, wir können, die Erde ist ja noch wirklich genießbar in vieler Hinsicht. Das ist ja auch ein großes Glück. Wir verbringen nicht den Großteil unserer Zeit im Existenzkampf. Und
auf diesem Teil der Erde.
Ja, und in diesen Schichten unserer Gesellschaft. Und ich meine, das Spektakuläre ist ja, dass wir sie so eingerichtet haben, die Gesellschaft, dass selbst diejenigen, die eigentlich total privilegiert sind, gefühlt ständig um ihre Existenz kämpfen, also dann irgendwie, was weiß ich, um ihre Karrieren oder so. Aber das ist was anderes als, also ich habe gerade Octavia Butlers Parable of the Sower gelesen, ja, also eine wirklich postapokalyptische Erde, die haben wir in Krisengebieten, aber das ist noch nicht der komplette, es ist nicht, also deswegen fliehen die Leute ja aus Syrien, ja, weil das ist jetzt eben nach den Dürren und nach dem Bürgerkrieg eine unbewohnbare Welt, aber noch ist nicht strukturell der Planet von seiner natürlichen Beschaffenheit so geworden, sondern es ist immer noch nur die menschliche Beschaffenheit, die Organisation, die wir dem geben. Das ist immer noch relativ leicht gewissermaßen veränderbar. Es ist nicht alles eine Wüste, es ist nicht so, wie es wäre, wenn man plötzlich auf dem Mars weiterleben müsste.
Wenn wir schon mit den letzten Zeilen von Christa Wolffs Buch Störfall unser Fragment gewählt haben, möchte ich jetzt auch dazu passend die letzten Zeilen von deinem Buch oder Auszüge daraus kurz ansprechen.
Mit den Vögelchen ist auch ganz schön.
Sehr schön untermalt vom Vogelgesang. unterschreibst du, es ist jetzt wirklich nur ein Auszug, der mir aber total hängen geblieben ist, wir werden gelernt haben, als die Welt schon verloren schien.
Ja, man kann es sich zumindest vorstellen. Noch. Und das ist schon viel. Und das ist kein Optimismus, aber das ist sowas wie ein Ansatzpunkt für Hoffnung. Und ich meine, den hatte Christa Wolf auch, sonst hätte sie nicht vor diesem Horror gewarnt. Also ich glaube, ohne irgendeinen Anker Hoffnung hat man auch gar nicht die Kapazität, das Grauen in ihrem Fall dann eines verschimmelnden Mondes und einer verstorbenen Mutter und eines todkranken Bruders auszufalten. Das tut man, weil man irgendwo noch ein winziges bisschen Zuversicht hat und vielleicht sagen kann, wir werden gelernt haben. Mal sehen.
Liebe Eva, ich danke dir ganz herzlich für dieses spannende Gespräch heute und diese Stunden gemeinsam.
Ja, danke dir für die tolle Vorbereitung und für dieses Textstück geschenkt. Das ist wirklich ganz beglückend. Toll. Ich bin schon gespannt, das weiter zu verfolgen und empfehle allen, den Podcast gegenwärts durchzuhören.
Redaktion Max Fahr, Konstantin Schönfelder und Holm-Uwe Burgemann. Produktion und musikalische Inszenierung des Fragments Florian Liewald. Cover Daniel Zenker. Stimme Elisa Schlott. Weiter gegenwärts auf präposition.com. Das ist praeposition.com. Mein Name ist Clara Neubert.
Hören wir uns wieder